Ja, wir fangen an mit der Predigt für die Erwachsenen. Wenn wir das Licht noch ausmachen können, das wäre super. Es geht, glaube ich, nur da hinten. Dann kann man besser nach vorne gucken. Genau. Und das kannst du mir ruhig wieder anmachen. Dann sehe ich auch was. Ja, obwohl wir Ostern haben, predige ich heute nicht über das Thema Ostern. Ihr könnt mir die Bibel aufschlagen, wer so ein bisschen mitlesen will heute. Erste Könige. Und da fangen wir an im Kapitel 8. Es ist ein ganz besonderer Augenblick, eine besondere Situation in Israel. Alles, was Rang und Namen hat in dieser Stadt, hat sich dort versammelt. Der noch junge König Salomo, dem ist etwas gelungen, nämlich ein Herzensanliegen von seinem Vater. Und ich kann selber weiterdrücken, ne? Ja, ich drücke hier mal weiter, da kommt was. Wer sieht's, was da ist? Der Tempel. Salomo hat den Tempel gebaut. 7 Jahre lang war in Israel eine große Baustelle. Ein Haus für Gott, ein Tempel. Bis dahin hatten die Israeliten die Stiftshütte, die sie schon in der Wüstenwanderung hatten. Und es gab einen festen Ort, wo die Stiftshütte aufgebaut war. Aber David hatte schon die Idee, wir brauchen eigentlich ein Haus für den Herrn. Das wollte er gerne bauen. Und Salomo hat es umgesetzt. Und dann gab es diesen besonderen Tag, an dem das Bauwerk fertig war und an dem die ganze Stiftshütte abgebaut und feierlich mit der Bundeslade rübergebracht wurde in den Tempel und alle heiligen Geräte wurden mitgebracht. Dieses Haus steht auf dem Berg Moria und das war der Berg, auf den schon Abraham seinen Sohn opfern sollte, Isaak, bis Gott eingegriffen hat. Also wirklich ein geschichtsträchtiger Berg. Dort ist Gott auch David erschienen. Ja, und an diesem Tag findet eine gigantische Feier in Jerusalem statt. Ich glaube, wir können uns das gar nicht vorstellen. Wenn wir von Salomo hören, dann denken wir natürlich an Prunk und alles. Aber ich weiß nicht, ob unsere Fantasie reicht, uns das vorzustellen. Große Freude war da, viel Gesang. Und wir lesen mal in 1. Könige, Kapitel 8, den Vers 5. Da steht, man opferte so viele Schafe und Rinder, so viele, dass man sie wegen ihrer Menge weder zählen noch berechnen konnte. Und auch da, glaube ich, stößt unsere Fantasie an Grenzen. Wie viele Rinder und Schafe sollen das gewesen sein, dass man sie weder zählen noch berechnen könnte? Also es muss wirklich eine gigantische Feier gewesen sein. Der Tempel war fertig. Und in Vers 10 kann man lesen, nachdem die Priester alles in diesen Tempel reingebracht haben und die Bundeslade ihren Platz hatte, kam die Wolke des Herrn, so steht es da, und erfüllte den Tempel. Und zwar so dicht, dass alle aus dem Tempel raus mussten und die Priester ihren Dienst gar nicht weitermachen konnten. Sie mussten einmal aufhören, Opfer darzubringen. Gott hat bewusst gezeigt, ja, ich nehme dieses Haus in Anspruch. Ich bin da mit meiner Präsenz. König Salomo, um den wird es heute viel gehen. Der war ein herausragender Mensch, das wissen wir alle. Ein Mensch, der eine besondere Beziehung zu Gott hatte. In jungen Jahren, als er das Königsamt von seinem Vater übernommen hatte, ja, da wurde Salomo gefragt, was Gott ihm schenken sollte. Und wir wissen, dass er gesagt hat, ich erbitte mir eins, Weisheit, dass ich meine Arbeit gut machen kann. Ja. Schlag mal mit mir 1. Könige Kapitel 5 auf. Und da lesen wir ab Vers 9. Kapitel 5 ab Vers 9. Da steht, und Gott gab Salomo sehr große Weisheit und Verstand und einen Geist, so weit wie Sand am Ufer des Meeres liegt. Auch da kommt unsere Fantasie wieder an Grenzen. Dass die Weisheit Salomos größer war als die Weisheit von allem. Vers 12, er dichtete 3000 Sprüche und 1005 Lieder. Dieser Mensch hat diese Weisheit nicht nur für sich behalten, er ist damit klug umgegangen. Er hat was für uns hinterlassen. Wir haben das Buch der Sprüche. Und er dichtete 1005 Lieder. Und Vers 14, und aus allen Völkern kamen sie zu hören die Weisheit Salomos und von allen Königen auf Erden, die von seiner Weisheit gehört hatten. Das muss ein genialer Mann gewesen sein. Die ganze Welt war beeindruckt von diesem Mann und suchte ihn auf, um Rat zu fragen. Ich weiß nicht, so eine Person haben wir heutzutage nicht mehr. Wie denken wir über Salomo, wenn wir von ihm hören? Die Bibel sagt, er ist der weiseste Mensch, den es je gab auf Erden. Keiner vor ihm oder nach ihm wird weiser sein. Wie muss das sein, wenn man der weiseste Mensch ist? Wir lesen mal weiter. 1. Könige 8, 22 bis 23. Wir sind wieder bei der Tempeleinweihung, Kapitel 8. Und ab 22 steht, und Salomo trat vor den Altar des Herrn, angesichts der ganzen Gemeinde Israel, und breitete seine Hände aus gen Himmel und sprach, Herr, Gott Israel, es ist kein Gott weder droben im Himmel noch unten auf Erden, der dir gleicht, der du hältst den Bund und die Barmherzigkeit deinen Knechten, die vor dir wandeln und von ganzem Herzen. Aber wohnt Gott wirklich auf der Erde? Siehe, der Himmel und aller Himmelhimmeln könnten dich nicht fassen. Wie soll es dann dieses Haus tun, das ich gebaut habe? Salomo wusste, dass es eigentlich nicht möglich ist, dass egal wie prachtvoll er diesen Tempel auch baut, dass er Gott fassen könnte. Das drückt auch seine Weisheit aus. Er wusste, dass Gott viel, viel größer ist als alles, was er auf der Erde errichten könnte. Nach der Tempeleinweihung kam Salomos Hochzeit. Ich mache mal ein Bild weiter. Genau. Der junge König wurde älter und Reichtum und Macht mehrten sich. Wir springen mal rüber zum Kapitel 10. Im Kapitel 10 lesen wir ab Vers 19. Da steht zum Beispiel, und der Thron, also in Salomos Palast, hatte 6 Stufen und hinten am Thron war ein runder Kopf und es waren Lehnen auf beiden Seiten am Sitz und 2 Löwen standen an den Lehnen. Und 12 Löwen standen auf den 6 Stufen zu beiden Seiten. Dergleich ist nie gemacht worden in allen Königreichen. Alle Trinkgefäße des Königs Salomos waren aus Gold und alle Gefäße im Libanon-Waldhaus waren auch aus lauterem Gold, also aus reinem Gold. Denn das Silber achtete man zu den Zeiten Salomos für nichts. Silber ist nichts wert. Wir haben so viel Gold. Auch da stößt unsere Fantasie an den Grenzen. Der Maler hat das mal so ein bisschen hier versucht einzufangen. Es muss schon prachtvoll gewesen sein. Vers 23. So war der König Salomo größer an Reichtum und Weisheit als alle Könige auf Erden. Und alle Welt begehrte Salomo zu sehen, damit sie die Weisheit hörten, die Gott ihm in sein Herz gegeben hat. Was, wenn du diese Weisheit hättest? Wäre das nicht schön? Wir haben alle offene Fragen in unserem Leben, oder? Wie sollen wir uns da verhalten oder da? Wäre es nicht schön, die Weisheit zu haben und zu wissen, ja, das ist gut, das zu machen? Keine Angst zu haben vor falschen Entscheidungen, weil man hat ja die Weisheit. Der bibelkundige Leser sagt hier, halt, Moment mal, Salomo war nicht nur der Weise, prachtvolle König. Wir wissen, dass Salomo auch eine Kehrtwende gemacht hat in seinem Leben. Und das ist der erste Punkt, den ich heute setzen will. Selbst der weiseste Mensch, der je auf Erden gelebt hat und je auf Erden leben wird, kann ganz tief fallen. Wo stehen wir? Fühlen wir uns sicher? Stehen wir auf der richtigen Seite von Gott? Haben wir Heilsgewissheit? Oder haben wir Furcht, dass wir einen Schritt daneben gehen und wir sind verloren? Wir gucken uns kurz Salomos Problem an. Das erste war schon, bevor er die Begegnung mit Gott hatte und Gott gesagt hat, ich möchte Weisheit haben. Schon davor hatte er geheiratet und zwar die Tochter des Pharaos, eine ägyptische Frau, eine Heidin, die Gott nicht kannte. Und das war schon das erste Mal, dass Salomo bewusst gegen ein Gebot von Gott verstoßen hat, weil Gott hat gesagt, tut das nicht, macht keine Allianzen mit der Welt. Und wir wissen, Salomo beließ es nicht bei einer Frau, auch nicht bei zwei oder drei, und die wurden ihm zum Fallstrick. Ich sammelte mir auch Silber und Gold, Schätze der Könige und Länder. Ich verschaffte mir Sänger und Sängerinnen und was zur Wollust der Menschensöhne dient, Frauen über Frauen, schreibt er im Buch Prediger. Und ich wurde größer und reicher als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Auch blieb meine Weisheit bei mir. Und ich versagte meinem Augen nichts von allem, was sie begehrten. Ich hielt mein Herz keine Freude zurück, denn mein Herz schöpfte Freude aus allen meinen Mühen. Und das war mein Teil von allen meinen Mühen. Salomo schreibt im Buch Prediger, ja, er hat gemacht, wo sein Herz ihm nach begehrte. Er verwehrte seinen Augen nichts. Schlag mit mir mal auf, 1. Johannes, Kapitel 2. Aber lasst ruhig den Finger bei 1. Könige. 1. Johannes 2, Vers 15 bis 17. Denn da sagt Johannes uns, was unsere Angriffspunkte in Bezug auf die Welt sind. Ab Vers 15, da steht, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Das sind harte Worte, oder? Wer die Welt lieb hat, der hat die Liebe des Vaters nicht. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nichts vor dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Das sind weise Worte, die der Johannes hier spricht. Und hätte er die Möglichkeit gehabt, er hätte sie zum Salomo sagen sollen. Alles, was du hier suchst auf der Erde, ist vergänglich. Nur was bei Gott ist, ist ewig. Und diese Angriffspunkte, die er hier nennt, sind die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens. Und ich glaube, alle drei haben Salomo die Beine weggetreten. Ja, er hatte viele heidnische Frauen. Und die hatten fremde Götter. Und sie kamen nicht alle und haben gesagt, wir übernehmen deinen Glauben, Salomo, sondern sie wollten bei ihren Göttern bleiben. Und Salomo hat gesagt, das ist schon okay. Ich kann mir denken, dass er sich gedacht hat, sollen die erstmal ihren Gott anbeten? Vielleicht kommen sie dann doch, wenn ich ein gutes Vorbild bin, zu meinem Gott rüber. Wir lesen weiter. Ah, hier habe ich das Kapitel nicht aufgeschrieben. Ich lese es euch einfach vor. Es steht im Buch Prediger. Aber der König Salomo liebte viele fremde Frauen neben der Tochter des Pharaos. Moabitische, ammonitische, edomitische, zidonische, hethitische Frauen. Und er hatte 700 fürstliche Frauen und 300 Nebenfrauen. Und seine Frauen verleiteten sein Herz. Ich habe gestern mit der Else gesprochen, die gesagt, ich predige über Salomo und habe das so erzählt, dass er so viele Frauen hatte, sagte sie, die kann er ja gar nicht alle gekannt haben. Wer weiß. Und es geschah zu der Zeit, als Salomo alt geworden war, da wendeten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu. Seine Frauen wendeten sein Herz anderen Göttern zu. Plötzlich saß der König selber vor den Statuen. So fiel Salomo der Astarte nach, der Gottheit der Zidoniter, und dem Milkon, dem Gräuel der Ammoniter. Und Salomo tat, was böse war in den Augen des Herrn, und er folgte dem Herrn nicht nach wie sein Vater David. Auch baute Salomo eine Höhe für den Chemosh, den Gott der Moabiter, auf dem Berg, der östlich von Jerusalem liegt, und dem Moloch, dem Gott der Ammoniter. Unglaublich, oder? Dieser Salomo, der so perfekt war vor Gott, der so gesegnet wurde vor Gott, wie kann der so eine Kehrtwende machen? Ja, selbst der weiseste Mensch kann hinfallen. Wie ist es in unserem Leben? Müssen wir uns selbst immer auf die Finger schauen? Auf welchem Weg stehen wir? Haben wir die Gebote Gottes im Auge? Ellen White schreibt im Buch Patriarchen und Propheten einen weisen Satz. Sie sagt, nicht das Tragen des leeren Bechers bereitet uns Schwierigkeiten. Der Becher, der bis an den Rand gefüllt ist, der muss vorsichtig gehalten werden. Was für einen Becher halten wir in der Hand? Ich glaube, hier in Deutschland halten wir oft auch einen recht vollen Becher in der Hand. Wir müssen den vorsichtig halten. Ellen White schreibt weiter in Patriarchen und Propheten, Salomo war mit bewundernswerter Weisheit ausgerüstet worden. Die Welt aber zog ihn von Gott weg. Die Menschen von heute sind nicht stärker als er. Auch sie sind geneigt, sich den gleichen Einflüssen hinzugeben, die seinen Fall verursachten. Wie Gott Salomo vor der Gefahr warnte, die ihn bedrohte, so warnte er auch heute seine Kinder davor, ihre Seelen durch eine enge Verbindung mit der Welt zu gefährden. Gott hatte Salomo sogar zweimal gewarnt. Pass auf, dass dir das nicht zum Fallstrick wird. Er fordert uns auf, geht aus von ihnen und sondert euch ab und rührt kein Unreines an. So will ich euch annehmen und euer Vater sein und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der allmächtige Herr. Das sieht so harmlos aus, oder? Der ist halt vor einem falschen Gott niedergekniet. Aber wenn man sich mal beschäftigt mit den Göttern, die er da angebetet hat, und auch Ellen White sagt, gerade die Astarte waren die schlimmsten Rituale, die es gab. Und nicht nur Menschenopfer, da wurden Kinderopfer gebracht. Ellen White schreibt, dass der König, der der verzweifelten Mutter sein Kind wiedergegeben hat, ihr kennt die Szene, wo die zwei Mütter kommen und sagen, das ist mein Kind und sie streiten. Und Salomo hat das Problem gelöst. Dieser Gott, der der Mutter das Kind wiedergeschickt hat, steht plötzlich da und opfert Kinder für einen fremden Gott. Hätte Salomo es nicht verdient, verloren zu gehen? Dürfen wir Heilsgewissheit haben? Schwierige Fragen, die wir heute stellen, oder? Ich möchte daraus, auf die Frage, dürfen wir Heilsgewissheit haben, sage ich ein klares Ja. Aber ich sage, es sind zwei Fragen. Die eine Frage ist, glaube ich, dass ich immer treu zu Gott stehe? Dass ich immer seine Gebote in den Augen habe? Vertraue ich mir selbst? Da sage ich ganz klar Nein. Ich vertraue mir nicht selbst. Aber vertraue ich auf Jesus, den Anfänger und Vollender meines Glaubens, der gesagt hat, das Werk, das ich in euch angefangen habe, das werde ich auch zu Ende bringen. Dem vertraue ich. Ich weiß nicht, ob ich morgen falle. Und wenn ich mir Salomo angucke, dann sehe ich, dass selbst der weiseste Mensch ganz, ganz tief fallen kann. Aber wir kommen zum zweiten Punkt, den ich machen will. Gott verstößt nicht. Er gibt immer die Chance zur Umkehr. Und er freut sich über jedes Herz, das Reue empfinden kann. Und wenn wir uns den alten Salomo anschauen, dann war er ein sehr gebrochener Mann. Denn er hat verstanden, wie sein Leben negativ verlaufen ist. Und er hat seine Geschichte auch als Warnung im Buch Prediger aufgeschrieben. Prediger, ihr könnt ruhig Prediger aufschlagen, wenn ihr wollt, Kapitel 2. Da lesen wir raus, wie seine Sinne sich gewandelt haben. Prediger Kapitel 2 und da Vers 11. Als ich mich aber umsah nach allen meinen Werken, die meine Hände gemacht hatten, und nach der Mühe, die ich mir gegeben hatte, um sie zu vollbringen, siehe, da war alles nichtig und ein Haschen nach Wind und nichts Bleibendes unter der Sonne. Prediger Kapitel 4, Vers 2. Da pries ich die Toten, die längst gestorben sind, denn sie sind glücklicher als die Lebenden, die jetzt noch am Leben sind. Aber besser als beides ist der dran, der gar nicht geboren ist, weil er das böse Treiben, das unter der Sonne geschieht, gar nicht sehen kann. Meine Güte, war der gebrochen, der arme Mann. Ellen White sagt, für Salomo war es, als würde er aus einem Traum aufwachen. Sein ganzes Leben war höher, schneller, weiter, noch mehr Gold und wir bauen noch schönere Städten und wir machen alles so wunderbar und immer weiter und immer weiter. Und er hat gar nicht gemerkt, wie er sich selber verkauft und verloren hatte. Und als er von Gott zurechtgewiesen wurde, war es, als würde er aus einem Traum auswachen. Er hatte auf sich selbst vertraut. Okay, wir dürfen auch auf uns, wir dürfen uns schon im Alltag sicher fühlen. Aber er hat bewusst gegen Gottes Gebote verstoßen. Und ich glaube nicht, dass er das nicht gemerkt hat. Er muss sich irgendwie, wie auch immer, gerechtfertigt haben, dieses Gebot gilt nicht für mich, es ist nicht schlimm, wenn ich das und das mache. Letzten Endes ist er von Gott ganz abgefallen. Sein Herz war aber nach dieser Umkehr gefüllt mit Reue. Das lesen wir im Buch Prediger ganz deutlich. Wie konnte das aus mir werden? Und Gott bestraft er, sagt tot oder die Hand verdorrt oder was weiß ich. Nein, er weist ihn zurecht. Er sagt ihm, ja, ich muss die Königsherrschaft von dir nehmen. Aber wegen deinem Vater Davids Willen, nicht schon in deiner Amtszeit, sondern in der Amtszeit deiner Söhne. Gott liebt Salomo immer noch und er steht immer noch da mit offenen Armen. Salomo lernt eigentlich die gleiche Lektion wie dieser Mann hier. Wer könnte das sein? David, genau. Und der andere ist der Nathan. Ne? Wir kennen die Geschichte. David war sich, glaube ich, keiner Schuld bewusst, bis Nathan sagte, du bist der Mann, der Unrecht getan hat. Und auch David war so tief traurig, als er erkannte, was er getan hatte. Gleiche Lektion. Oder zur Zeit Jonas. Jonas verkündigt das Urteil an Ninive, an diese böse, wirklich böse Stadt, die schlecht, ja, die gewalttätig war, und vor der eigentlich alle Menschen in dieser Welt Angst hatten. Und Jona musste ja da hingehen, er hatte selber Angst. Und er predigt diesen Einwohnern, wenn ihr nicht umkehrt, dann wird die Stadt vernichtet. Und was machen die Einwohner? Die hüllen sich in Asche, die fasten, die beten, die klagen, die zeigen Reue. Wir wollen nicht die Strafe kriegen, was haben wir getan? Auch die gleiche Lektion. Und Gott sagt zu Jona, freu dich doch, dass das Gericht nicht über Ninive gekommen ist, denn Jona war ja sauer, dass er jetzt vielleicht als Lügner dargestellt wird, weil Gott ja wirklich nicht gestraft hat. Gott sagt zu Jona, freu dich doch, dass die umgekehrt sind, dass die Menschen Reue empfinden. In Ninive, sagt er, Gott, leben 120.000 Menschen, die rechts und links nicht unterscheiden können. Kannst du rechts und links unterscheiden? Ich glaube, der weise König Salomo konnte rechts und links nicht unterscheiden. Zumindest eine Zeit lang. Und im Prediger ist ein Kapitel überschrieben mit die wahre Weisheit ist auf Erden nicht zu finden. Also letzten Endes muss dieser weise Salomo erkannt haben, wahre Weisheit finde ich nicht auf dieser Erde. Wahre Weisheit liegt nur bei Gott. Ich möchte einen dritten Punkt setzen. Alles, was wir tun, hat Auswirkungen auf uns und auf andere. Wir haben gesagt, selbst der weiseste Mann kann fallen, ja. Wir haben gesagt, Gott ist aber immer da und vergibt. Aber der dritte Punkt sagt, alles, was wir tun, hat Auswirkungen auf andere. Und wir sehen in der Bibel schon bei Salomos Sohn, Jerobeam, der die Königsherrschaft übernimmt, da geht es schon bergab und von da an geht es eigentlich steil immer weiter bergab. Ich habe mir überlegt, vielleicht dachte Salomo schon, ja, mein Vater David, der ist ja von Gott sehr geliebt und sehr hat eine tolle Beziehung und der war ja auch nicht so rein, ne? Der hat ja auch viel Unsinn gemacht. Also ich glaube bei Gott, vielleicht kann ich auch ein bisschen. was ausprobieren. Die Sünden vom Vater haben sich vielleicht auf den Sohn übertragen. Und sie hatten beide eine Schwäche für Frauen. Das Problem war, dass sie auch noch Könige waren. Und Salomo, auch wenn er umgekehrt ist, auch wenn er Reue hatte, er ist letzten Endes derjenige, der Götzendienst in das Volk Israel gebracht hat. Und wenn der König das schon macht, hier uns eine schöne Höhe für den Chemosh aufbaut, ja, dann können wir das doch erst recht machen. Und das war ein Problem in Israel, was um sich schlug. Und das ging so weit bis zum König Ahab. Einen der schlimmsten Könige oder zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall der schlimmste König, der je in Israel regiert hatte. Der auch noch die schlimmste Frau sich zur Frau nimmt, die er finden konnte, die Isebel. Und wir wissen, dass die beide ihre Auseinandersetzung mit Elia hatten. Ellen White schreibt weiter, während dieser Jahre der Abtrünnigkeit schritt der geistliche Niedergang Israels stetig fort. Wie hätte es auch anders sein können, da der König seine Interessen mit denen der satanischen Mächte verbunden hatte. Mit ihrer Hilfe suchte der Feind das Denken der Israeliten hinsichtlich wahrer und falscher Anbetung zu verwirren. Und sie waren eine leichte Beute für ihn. Ihr Handeln brachte sie in enge Verbindung mit solchen Völkern, die keine Liebe zu Gott hatten. Dadurch verringerte sich ihre eigene Liebe in erschreckendem Maße. Ihr feines Empfinden für den erhabenen heiligen Charakter Gottes wurde allmählich abgestumpft. Indem sie sich weigerten, den Pfad des Gehorsams einzuschlagen, übertrugen sie ihre Treueversprechen auf den Feind der Gerechtigkeit. Es wurde allgemein üblich, Götzendiener zu heiraten. Infolgedessen verloren die Israeliten schnell ihre Abscheu vor dem Götzendienst. Auch die Vielweiberei wurde zugelassen. Der König hat es ja vorgemacht. Götzendienerische Mütter erzogen ihre Kinder so, dass sie den heidnischen Bräuchen folgten. Bei vielen Israeliten trat an die Stelle des von Gott eingesetzten Gottesdienstes eine Götzenverehrung finsterster Art. Und auch da stößt zum Glück unsere Fantasie an die Grenzen. Götzendienst heute noch? Ja, Ellen White sagt, der ist heute, hat andere Formen, aber er ist heute noch so präsent wie damals. Sie sagt eigentlich, alles, was in unserem Leben die Stelle einnimmt, die Gott einnehmen sollte, ist ein Götzendienst. In nur wenigen Jahren der Königsherrschaften steigt das Volk so weit ab, dass Ellen White sagt, das ist vergleichbar mit der Zeit vor der Sintflut. Und wir wissen, diese Auseinandersetzung zwischen Elia und Ahab kommt zusammen. Und da gibt es eine interessante Nebengeschichte. Nach dieser ganzen Karmel-Geschichte, wo sie auf dem Berg die große Entscheidung haben, klaut Ahab einen Weinberg. Ihr kennt das alle, ne? Wir müssen das nicht nochmal durchgehen. Ahab raubt dem Naboth den Weinberg. Die Isebel lässt den Naboth einfach umbringen, weil Ahab sagt, ach, der ist so schön, den Garten hätte ich gerne. Und dann will er diesen Garten in Besitz nehmen, geht da rein und wer steht da? Elia, der Mann, der immer nur vor ihm steht, um ihn ein Gerichtsurteil zu verkünden. Und wenn man die Geschichte mal liest, man kommt wirklich fast ins Lachen, dass dieser Elia immer wieder vor Ahab steht und sagt, du bist schon wieder falsch gelaufen, was hast du jetzt schon wieder gemacht? Und er verkündet diesen wirklich schlimmen König Gottes Urteil, dein ganzes Haus wird umgebracht, deine Frau, alles. Was macht Ahab? Ahab fällt in tiefe Reue. In Trauer. Und da erging das Wort des Herrn an Elia, den Tischbiter, folgendermaßen. Gott sagt zu Elia, hast du nicht gesehen, wie sich Ahab vor mir demütigt? Weil er sich nun vor mir demütigt, will ich das Unheil nicht zu seiner Lebzeit hereinbrechen lassen. Erst zur Lebzeit seines Sohnes will ich das Urteil über sein Haus bringen. Unglaublich. Der schlimmste König, den es in Israel gab, bekommt Vergebung von Gott. Also halten wir fest, selbst der weiseste Mensch kann fallen, also auch wir. Aber selbst der schlimmste Mensch kann Gnade erfahren, wenn er Reue im Herzen hat und umkehrt. Der gute Hirte kümmert sich um dich. Jesus liebt uns. Ja, wir haben Fehler. Ja, wir sind manchmal blind und dumm wie ein Schaf. Wir haben den Tod verdient. Aber Jesus ist für uns in den Tod gegangen. Und Paulus schreibt so schön im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, da schreibt er in Vers 9, und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christus bei mir wohne. Ich muss nicht der weiseste Mensch der Welt sein. Ich muss mir an Gottes Gnade genügen lassen. Schäm dich nicht deiner Fehler. Geh offen damit um und bring sie zu Jesus. Es ist nicht deine Schuld, dass du Fehler hast. Es ist deine Schuld, wenn du deine Fehler für dich behältst. Ich möchte die Predigt abschließen, indem wir uns kurz Zeit nehmen, kurz ein stilles Gebet zu sprechen und zu Jesus zu kommen. Vielleicht hast du heute über Salomo, über Ahab nachgedacht und gemerkt, auch in meinem Leben gibt es einen blinden Fleck. Auch da gibt es etwas, wo ich links und rechts nicht unterscheiden kann. Mir ist gerade etwas klar geworden. Und wie Salomo erwache ich vielleicht gerade aus einem Traum und denke, ja Jesus, ich möchte das jetzt zu dir bringen. Vielleicht ist aber auch etwas schon lange in deinem Leben und du weißt schon lange, dass es eigentlich falsch ist. So geht es mir zum Beispiel. Etwas, was dich immer wieder zwischen dich und Gott stellt. Und vielleicht hast du schon oft versucht, es loszuwerden, aber es hat nie geklappt. Bring das jetzt zu Jesus. Vielleicht sagst du auch, lieber Jesus, ich weiß, was in meinem Herzen ist, aber ich kann es nicht loslassen oder ich will es nicht loslassen. Dann bring auch das zu Jesus und sag ihm, lieber Jesus, ich weiß, ich will es eigentlich gar nicht loslassen. Aber du hast doch gesagt, du schenkst uns das Wollen und das Vollbringen. Lasst uns 5 Minuten nehmen, zu Gott kommen und auf Jesus schauen.